Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Morgen erscheint auf Deutsch ein Bestseller aus Ägypten im Taxi unterwegs in Kairo von Khalid al-Khamisi. 58 Episoden, Dialoge mit Taxifahrern, hinreißend und anrührend. Sie sagen mehr aus über das ägyptische Alltagsleben als viele politische Analysen. Franziska Hirsbrunner unterhält sich mit Susanne Schander, Journalistin mit dem Spezialgebiet Nahe und Mittlerer Osten.
Wissen Sie, was meiner Ansicht nach die Menschen in den Augen der Regierung sind? Nein, keine Ahnung. Menschen sind in Ägypten einfach Staub in einer gesprungenen Tasse. Die Tasse kann leicht zerbrechen, dann weht der Wind den Staub fort. Den Staub kann man nicht wieder zusammenfegen und eigentlich ist das ja auch nicht nötig. Schließlich ist es nur ein bisschen Staub. Die Menschen in diesem Land sind bloß herumwirbelnder Staub, ohne jeden Wert.
Susanne Schander, in den Gesprächen, die Khalid al-Khamisi auf seinen Taxifahrten durch Kairo geführt hat, bekommt man die Zustände in Ägypten der letzten 30 Jahre ja wie auf dem Silbertablett serviert. Und das scheint mir doch umso erstaunlicher, als ja das Recht auf Meinungsäußerung nicht gegeben war, die Polizeigewalt auch ganz brutal war zum Teil und zum Teil ja auch Auslöser war dann dieser Aufstände und die Menschen wirklich wie Staub waren für das Regime. Meine erste Frage deshalb an Sie, wie konnte dieses Buch damals Ende 2006 einfach so erscheinen in Ägypten?
Das scheint tatsächlich erstaunlich, denn es ist sehr kritisch gegenüber den Zuständen in Ägypten und gegenüber der Regierung. Man muss allerdings wissen, dass die Zensur, eben Sie sagten schon, es gibt Zensur und Polizeidruck. Die Zensur ist in Ägypten, wie vieles andere auch, nicht systematisch, sondern willkürlich und zufällig. Also es gibt in dem Sinn für Literatur keine Vorauszensur. Das heißt, ein Manuskript muss nicht einem Zensor vorgelegt werden, bevor es publiziert werden kann. Aber es kann natürlich nachher, wenn es publiziert ist und irgendjemand sich daran stört oder sich in seiner Ehre oder Moralvorstellung beleidigt fühlt, kann der dann beim Informationsministerium eine Beschwerde einlegen und sagen, dieses Buch gehört verboten, das beleidigt uns Ägypter. Und so etwas kommt auch immer vor. Daher ist es für einen Verleger und für einen Autor natürlich schon ein gewisses Risiko, ein kritisches Buch zu publizieren, weil es kann verboten werden. Aber man merkt immer mehr, sowohl die Verleger wie die Schriftsteller haben immer mehr Mut, das zu riskieren. Und eben bei Khalid al-Khamisi ist überhaupt nichts passiert, wie bei vielen anderen ja auch.
Wer ist er eigentlich, Khalid al-Khamisi?
Khalid al-Khamisi ist nicht nur Schriftsteller, er hat Politikwissenschaften studiert, dann in einem Institut gearbeitet eine Weile. Er stammt aus dem Zentrum von Kairo, ist 49 Jahre alt, hat 3 Kinder und hat sich nicht getraut zu schreiben anzufangen wegen des Geldverdienens. Das ist in Ägypten noch viel problematischer als bei uns hier. Also ein Schriftsteller kann kaum mal vom Schreiben leben. Und er hat dann kurze Zeit einen Verlag gegründet, Anfang der 90er Jahre, das hat noch nicht funktioniert. Später hat er eine Filmproduktionsgesellschaft gegründet und davon lebt er jetzt. Khalid al-Khamisi ist auch politisch sehr aktiv, er hat jetzt an diesen Demonstrationen auch teilgenommen und er schreibt auch regelmäßig Kolumnen zu den gesellschaftlichen und politischen Zuständen in unabhängigen Tageszeitungen.
Das spürt man diesem Buch ja auch sehr gut an. Im Taxi unterwegs in Kairo besteht aus 58 kurzen Episoden. Wobei die erste und die letzte Episode so etwas wie eine Klammer bilden, mit je einem sehr poetischen Text, der von der Würde des Menschen erzählt. Alle anderen Texte sind ganz unterschiedlich in der Art, also man könnte sagen einmal Sozialreportage, dann wieder ziseliertes Feuilleton. Wo siedeln Sie das Buch an, Susanne Schander? Wie würden Sie seinen Stil beschreiben?
Also es ist sehr stark dem Alltag verpflichtet, würde ich sagen, der Alltagssprache. Denn es sind ja Taxifahrer, die er zu Wort kommen lässt. Das Buch besteht im Wesentlichen aus Dialogen. Manchmal sind es auch lange Monologe der Taxifahrer, dass er sie sprechen lässt. Er erzählt aber auch, wie er ins Taxi einsteigt und dass er zum Beispiel einen sehr, sehr alten Taxifahrer erlebt, von dem er denkt, er ist sicher schon 60 Jahre im Geschäft. Es ist kein Roman, muss man sagen. Es sind Geschichten, aneinandergereihte Geschichten. Man könnte auch sagen, dass es eine Mischform ist zwischen Dokumentation und Fiktion. Der Autor selbst betont allerdings, dass es literarische Texte sind und man muss sich wohl auch vorstellen, dass er nicht, sagen wir, wie ein Journalist im Taxi gesessen ist mit Aufnahmegerät und Notizblock, sondern dass er tatsächlich das aus der Erinnerung dann aufgeschrieben hat und ich denke auch sehr frei gestaltet hat. Er hat mir auch mal erzählt, dass eine der Geschichten im Buch, die hat er sogar überhaupt frei erfunden. Und zwar eine sehr spezielle Geschichte, wo eine junge Frau vollkommen verschleiert in einem Armenviertel ins Taxi gestiegen ist und die wollte dann in ein besseres Quartier gefahren werden. Im Taxi hat sie sich umgezogen und ist dann geschminkt und mit Minirock ausgestiegen, dort in diesem Quartier, wo sie als Kellnerin gearbeitet hat. Und das Besondere an dieser Geschichte, er sagte dann, nachdem das veröffentlicht war, haben ihm zahlreiche Leute gesagt, sie kennen solche Geschichten, das ist also doch wahr. Er hat auch gesagt, er hat nicht einfach zufällige Geschichten gesammelt, sondern Geschichten, von denen er dachte, die sind typisch für Ägypten, die zeigen die ägyptische Mentalität, das ägyptische Volk.
Da habe ich mal versucht, eine Statistik der Themen zu erstellen, die er in den 58 Episoden verhandelt. Und an vorderster Stelle steht da ganz klar einerseits die Armut und andererseits die Willkür des Regimes mit all seinen Folgen, also Repression, Korruption, Menschenverachtung, unter der die Taxifahrer zum Teil sehr leiden. Also es gibt immer mal wieder Geschichten, in denen einer dieser bestandenen Männer auch erzählt, dass er losheulen muss, wenn er nicht gerade einen dummen Witz reißt. Witze sind ja ein großer Bestandteil dieses Buchs. Einer geht so und ich erzähle den, weil es mich dann interessiert, wie Chamissi selbst auf diesen Witz reagiert. Da findet einer Aladins Wunderlampe und er bittet sich vom Geist eine Million, bekommt eine halbe und sagt, was ist los, willst du mich betrügen? Und da sagt der Geist, nein, nein, aber die Regierung ist mit 50% an der Lampe beteiligt. Worauf Al-Chamissi dann kommentiert, dass ihn das Lachen des Fahrers viel mehr amüsiert hat als der Witz selbst. Ich finde, er hat was Tragisches in seiner Plattheit auch und dass den Leuten nichts anderes übrig bleibt, als dann über so eine platte Pointe einfach laut zu lachen und sich so ein bisschen zu erleichtern. Das zeigt ja auch sehr viel über die Stimmung in den letzten 30 Jahren in Ägypten. Mich interessiert, wie Sie Khaled Al-Chamissis Rolle in diesen Texten sehen.
Er hält sich schon weitgehend im Hintergrund, also er hört den Taxifahrern zu. Er kommentiert dann hin und wieder auch oder gibt ihnen Stichworte. Er bringt sich zum Teil auch privat ein. Also er erwähnt mal, dass seine Tochter in einem Taxi gefahren ist und da verbal sexuell belästigt wurde oder erwähnt seine Söhne. Stellungnahmen kommen auch, also gerade auch beim Witze erzählen, da bleibt ihm fast ein wenig das Lachen im Hals stecken, eben weil er merkt, das ist ein Lachen aus Verzweiflung. Und es werden in Ägypten ja sehr viele Witze erzählt. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen in den letzten Jahren. Viele Leute, auch Intellektuelle, wollten gar nicht über Politik reden. Die sagten dann, ich erzähle dir stattdessen einen Witz. Und das ist schon dieses Lachen der Verzweifelten und der Hoffnungslosen, die eigentlich gar keine Chance haben und sich deshalb auch von der Politik abwenden.
Manchmal spricht Al-Chamissi ja dann doch ganz direkt über Politik und das überlässt er nicht nur den Taxifahrern, sondern das macht er auch selbst. Also ich kann mich erinnern, wie er sich unglaublich aufregt über das Prozedere rund um die letzten Wahlen, damals 2005, die ja einfach eine reine Farce war. Es wurde gesagt, das sind demokratische Wahlen mit einer pluralistischen Beteiligung und gleichzeitig hat sich Hosni Mubarak überall wie der Zar oder der König inszenieren lassen. Und da sagt dann Al-Chamissi einmal, eigentlich müssten wir alle Verblödungspillen schlucken, um das auszuhalten. Und das ist wirklich so ein Satz, der einem so aus der Seite ins Gesicht springt und, denke ich, hat auch etwas zu tun mit dem, was Sie gerade eben gesagt haben, mit so einer Verzweiflung, wo man einfach irgendwo vor dem, was passiert oder vor dem, was ist, im Grunde ja hoffnungslos und fassungslos davor steht.
Ja, ich glaube, die Intellektuellen, die waren in einer fürchterlichen Lage, die letzten Jahre, Jahrzehnte, denn sie wussten ja, um was es ging, sie wussten, was sie können, sie wussten von den Fähigkeiten, von dem Potenzial auch, das in dem Land liegt und das so systematisch untergraben wird oder verhindert wird, das muss furchtbar sein.
Ja, und ich glaube, was man in dem Buch auch sehr gut nachlesen kann, ist, dass eben Armut, Korruption, politische Willkür, eine Diktatur unter dem Deckmantel der Demokratie, also muss ich das mal vorstellen, seit 1978 stellte Mubaraks Nationaldemokratische Partei die Regierung, dass sich all das in einer Art und Weise potenzierte, dass es vermutlich einfach auch sehr viele psychische Zerstörungen bei den Menschen angerichtet hat. Und hören wir doch noch mal rein in das Buch. An dieser Stelle ein weiteres Zitat aus Khaled Al-Chamissis im Taxi.
Ehrlich gesagt, unsere Wahlen wurden ja immer gut präpariert. Jeder blieb in der ihm zugewiesenen Rolle. So schaut es aus, als wären wir ein hundertprozentig demokratisches Land. Aber soll ich Ihnen mal was sagen? Ja, bitte. Es gibt gar keine Demokratie. Nirgendwo auf der Welt. Hier bei uns ist das sowieso keine Frage, aber auch im Ausland nicht. In den USA haben die Leute die Wahl zwischen zwei Parteien, aber in Wahrheit ist es ein und dieselbe. So, als ob man hier zwischen Mubarak und Mubarak wählen würde. Dieselbe Partei mit zwei verschiedenen Namen. Auch in Europa sind sich alle Parteien ähnlich. Der Unterschied zwischen uns und ihnen ist nicht die Demokratie, denn die ist eine Illusion und existiert nur in Büchern. Der Unterschied liegt im Recht. Sie haben Gesetze und die werden eingehalten, wir nicht. Das ist der Unterschied. Denen im Westen kannst du nicht erklären, dass die Muslimbrüder verboten und trotzdem die einzige echte Opposition sind. Verboten bedeutet dort nämlich wirklich verboten. Hier hingegen kann man zwar illegal sein, wird aber dennoch geduldet. Das geht übrigens nicht nur den Brüdern so. Nach dem Gesetz kann hier jeder verhaftet werden. Wirklich, jeder. Nehmen wir mal an, ein Polizist würde mich jetzt stoppen. Als erstes würde er meinen Führerschein verlangen. Wenn der in Ordnung ist, würde er den Feuerlöscher sehen wollen. Ich würde ihn hervorholen und dann würde es heißen, er sei leer oder zu alt oder zu weit weg platziert. Klar würde man nicht verstehen, woher der Polizist so genau weiß, dass der Feuerlöscher zu alt oder gar leer ist. Und wenn ich auch diese Hürde genommen hätte, würde er die ganzen Deko-Anhänger bemängeln. Die sind nämlich verboten, obwohl alle welche am Rückspiegel hängen haben. Wenn ich auch das überstanden hätte, würde der Polizist nach der Sicherheit und der Fahrtüchtigkeit meines Wagens fragen. Aber jedes Auto in Ägypten hat irgendwo eine kleine Delle. Kurz gesagt, er findet immer einen Vorwand, um mich festzunehmen, sogar wenn alles in Ordnung ist, ihm aber mein Gesicht nicht gefällt. Er kann herumschnüffeln. Und außerdem gibt es ja immer noch das Notstandsgesetz, das seit einem Vierteljahrhundert in Kraft ist. Ich sage Ihnen, die könnten in jedem Haus in Ägypten was Illegales finden, denn das Gesetz bei uns ist so dehnbar wie ein Gummiband. Eigentlich sind wir alle illegal. In diesem Land sitzen wir alle mit den Muslimbrüdern im gleichen Boot. Wir können jederzeit verhaftet werden. Gott beschütze uns.
Sie hören Reflexe hier auf DRS2, ein Gespräch mit der Journalistin Susanne Janda über Khalid al-Khamisis Buch Im Taxi. Wir haben sie eben gehört, eigentlich sind wir alle illegal. Das erinnert mich an diese Facebook-Gruppe, die ja den Aufstand mit angestoßen hat, den Aufstand vom 25. Januar, eine Facebook-Gruppe mit dem Namen Wir sind alle Khaled Said. Khaled Said, das war ein junger Mann, der im vergangenen Sommer aus einem Internetcafé gezerrt wurde von der Polizei und zu Tode geprügelt. Völlig willkürlich. Eigentlich sind wir alle illegal, eigentlich sind wir alle Khaled Said. Was heißt das genau, Susanne Janda?
Es heißt, dass eigentlich die ganze Bevölkerung rechtlos ist und der willkürlichen Polizeigewalt ausgeliefert ist. Im Text kommen ja auch die Notstandsgesetze vor. Die wurden eingeführt nach der Ermordung von Präsident Sadat, also die ganze Amtszeit von Mubarak eigentlich, unter dem Vorwand, dass eine permanente islamistische Gefahr bestehe. Unter diesem Notstandsgesetz, also die heißen dann, man darf sich nicht besammeln, mehr als 5 Leute ist schon eine Demonstration, das ist verboten, Leute können willkürlich verhaftet werden und ins Gefängnis geschleppt werden, auch ohne Anklage. Unter diesem Druck und unter dieser Repression leiden aber nicht nur die Muslimbrüder oder extreme Islamisten, sondern die ganze Bevölkerung. Und das ist ja auch das Verrückte an dieser ganzen Geschichte, dass also in diesem Satz, wir sitzen alle mit den Muslimbrüdern im gleichen Boot, sagt das ja, dass also die Regierung, das repressive Regime hat an sich eine Solidarität provoziert zwischen der Bevölkerung und den Muslimbrüdern, die sie ja eigentlich vorgeben zu bekämpfen. Was sie aber doch wieder nicht richtig tun, denn die Muslimbrüder, sie sind zwar verboten und sie dienen als Vorwand für die Notstandsgesetze, aber man lässt sie doch im Parlament politisieren, einfach unter einem anderen Namen. Sie können sich Unabhängige nennen und können dort als Parlamentarier auftreten. Mubarak hielt sie allerdings immer an der langen Leine und konnte ihnen jederzeit das Recht wieder entziehen. So gab er eben, dadurch, dass er sie doch ein bisschen machen ließ, gab er den Anschein von Demokratie. Und außerdem erfüllten die Muslimbrüder auch wichtige soziale Aufgaben, die gerade vom Staat vernachlässigt wurden.
Das ist ja auch ein Punkt, der immer wieder angesprochen wird in den Geschichten, die die Taxifahrer erzählen. Diese absolut unüberwindbare Armut, die durch diese ganzen Repressionen und Schikanen noch verstärkt wird. Es gibt eine Geschichte, die ist leider zu lang, als dass wir sie hier vorlesen lassen können. Da habe ich wirklich fast zu weinen angefangen, als ich die gelesen habe. Da geht es um einen Taxifahrer, der seinen Fahrausweis erneuern lassen muss. Und das ist einfach eine seitenlange Station von einer Demütigung zur nächsten. Und natürlich kann man sagen, Beamtenwillkür ärgerlich und so weiter, aber für die Menschen dort ist es existenziell, diesen Fahrausweis zu haben. Wenn er den Fahrausweis nicht hat, kann er nicht mehr Taxi fahren und dann hungert seine Familie. Es gibt Geschichten von Taxifahrern, die fahren Tag und Nacht, um das Geld reinzukriegen.
Ja, es gibt ja auch eine Geschichte eines Taxifahrers, den der Auto antrifft, indem er seinen Kopf und die Hände auf dem Lenkrad hat und dann weckt er ihn auf und fährt mit ihm und dann merkt er, dieser Taxifahrer schläft immer wieder ein und er erzählt ihm dann, dass er schon 2 Tage ohne Pause fährt, weil er unbedingt das Geld verdienen muss, er kann sich keine Pause leisten.
Ich wollte noch mal ganz kurz auf diese Willkür und die Schikane und die Menschenverachtung zurückkommen, weil ich denke, das sind Zustände, die sich ja nicht über Nacht ändern lassen. Also ich denke wirklich, es ist ein vergiftetes Erbe, was Mubarak seinem Land hinterlässt. Welches ist das gefährlichste Gift? Was denken Sie?
Also ein Gift, was lange gewirkt hat, was aber jetzt, glaube ich, nicht mehr so wirkt, das ist eben diese permanente Demütigung und Erniedrigung durch diese Polizeiwillkür. Also dass die Leute gar kein Selbstvertrauen mehr hatten und wussten, ich bin selbst Staub, also ich bin nichts wert, ich kann überhaupt nichts machen. Das hat sich jetzt sicher geändert mit dieser Revolte, mit diesen Protesten. Das hat die Leute sicher selbst überrascht, dass sie so auf die Straße gehen konnten und tatsächlich den Rücktritt Mubaraks bewirken. Da hat sicher vor einigen Wochen noch kein Mensch daran geglaubt. Mhm. Was das schwierigste Gift ist, wahrscheinlich schon durch diese Notstandsgesetze wurde ja eben die ganze Opposition eigentlich unterdrückt. Es gibt jetzt gar keine organisierte Opposition außer den Muslimbrüdern. Das könnte schwierig sein für den Aufbau, der jetzt doch relativ rasch gehen soll. Und also die Armee spricht ja schon sowohl mit den Muslimbrüdern wie mit Vertretern aus der Protestbewegung. Und die müssen sich jetzt sehr schnell organisieren und als politische Kraft aufstellen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man überhaupt keine Erfahrung hat. Die meisten dieser jungen Leute sind ja unter dem Mubarak-Regime geboren und die haben gar nie gelernt, wie man so etwas macht und hatten gar nie eine Hoffnung. Also das könnte schwierig sein.
Und was ist mit den wirtschaftlichen Zuständen? Die Güter im Land sind ja sehr ungleich verteilt. Ich fand immer wieder spannend, also davon erzählt Al-Khamisi oft, die Verdienste. Also einmal lässt er einen Taxifahrer erzählen, der studierter Buchhalter ist und daneben noch Taxi fährt, weil sein Gehalt, das sind 450 Pfund. Er sagt, das ist ein gutes Gehalt, 80 Schweizer Franken im Monat, weil dieses Gehalt nicht reicht. Und die meisten Menschen müssen ja mit sehr viel weniger Gehalt auskommen. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass 2/3 der Bevölkerung Ägyptens unter 25 Jahre alt ist, dass das Schulsystem sehr schlecht ist. Das ist auch immer wieder ein Thema in Khaled Al-Khamisis Buch Im Taxi unterwegs in Kairo. Also dieses ganze Konvolut, wie beurteilen Sie das? Das lässt sich ja nicht einfach so schnell über den Haufen werfen oder in bessere Bahnen lenken.
Ja, das ist sicher sehr schwierig, die Misswirtschaft und Korruption im wirtschaftlichen Bereich. Wenn das Regime tatsächlich jetzt dann völlig abgeschafft wird, würden ja auch viele Leute, die jetzt in der Wirtschaft führend sind und sehr viele Privilegien hatten, ihre Privilegien verlieren. Also ich glaube, sehr viel kann auch verbessert werden dadurch, dass schon mal nicht so viel Geld von den reichen Leuten und von der Mubarak-Clique in die eigene Tasche gewirtschaftet wird. Es ist ja so, dass das Land eigentlich ein Wirtschaftswachstum hatte, ein beachtliches Wirtschaftswachstum sogar in den letzten 10 Jahren. Dass aber zum Beispiel die staatliche Infrastrukturen wie Straßen und Bahnnetz und Schulen in einem fürchterlichen Zustand waren, weil sich der Staat nicht darum gekümmert hat.
Und da sprangen dann eben die Muslimbrüder in die Bresche.
Genau, das machten dann die.
An dieser Stelle möchte ich nochmals eine kurze Lesung aus Khalid al-Khamisis Buch Im Taxi präsentieren, zuerst aber einen Schlenker machen zu Khamisis Sprache. Wie ist sie, Susanne Schander?
Die Sprache ist eine Alltagssprache, passend zur Form des Buches. Dazu muss auch gesagt werden, dass das sehr gut übersetzt wurde. Das hat die NZZ-Korrespondentin Christina Bergmann übersetzt, die seit langem in Ägypten lebt und die Umgangssprache sehr gut kennt. Die hat wirklich den Leuten auf den Mund geschaut und gibt wieder, wie die wirklich sprechen.
Und versieht das Buch ja auch mit sehr, sehr vielen Anmerkungen.
Das genau, ist wirklich das kommt toll. Sehr viele Erklärungen, die für Außenstehende nötig sind, um das überhaupt zu verstehen, was da gesagt wird.
So ist es ja auch in dem Ausschnitt, den wir jetzt eben hören werden. Khamisi befindet sich da in einem Taxi, in einer langen Schlange vor einer Erdgastankstelle. Erdgas ist billiger als Öl, deshalb fahren fast alle Taxis mit Erdgas und die Fahrer erzählen sich Witze, um sich die Wartezeit zu vertreiben. Zuerst sind das typische Herrenwitze, es geht um Viagra und so weiter. Und dann werden die Witze unversehens bitterer und um jetzt die folgenden Witze zu verstehen, muss man etwas wissen zu drei Stichworten. Das erste Stichwort ist Al-Salam, die Fähre Al-Salam. Was hat es mit der auf sich, Susanne Schander?
Das ist eine Fähre, die regelmäßig zwischen Ägypten und Saudi-Arabien kursiert, und zwar um die Arbeiter von Ägypten hinzuführen. Die arbeiten dort, weil sie mehr verdienen in Saudi-Arabien als in Ägypten. Und im Jahr 2006, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ein massives Unglück, und zwar wurde die Fähre ganz gewaltig überladen. Ich glaube, mehrere tausend Personen waren auf dieser Fähre, die sank und ganz viele Leute starben dabei. Es wurde auch nie ganz aufgeklärt, wer schuld ist. Es wurde möglicherweise ein Minister entlassen und dann war wieder Ruhe. Und das ist ein typischer Skandal für das ägyptische System.
Und die Taxifahrer erwähnen diesen Skandal auch immer wieder, weil natürlich auch das Brutale daran war, nicht nur, dass die Verursacher dieses Unglücks nicht bestraft wurden, auch die versprochenen Unterstützungszahlungen für die hinterbliebenen Familien blieben selbstverständlich aus. Und man kann sich ja vorstellen, wie es denen dann ging, wenn sie ohne Vater oder Onkel oder Bruder dastanden. Das zweite Stichwort, das erklärungsbedürftig ist, ist Hussam Hassan. Hussam Hassan war ein ehemaliger Fußballer, heute Fußballtrainer. Und auch Fußball ist Auslöser von Bitterkeit in Ägypten, weil nämlich mittlerweile selbst die billigsten Karten für Fußballspiele einen Monatslohn auffressen und die Spiele auch nur im Pay-TV übertragen werden und also sich nur reiche Leute Spiele angucken können. Und der dritte Name, der ins Spiel kommt, ist der Name eines zukünftigen Präsidenten Ägyptens. Das ist ein fantasierter Enkel Mubaraks.
Dann begann eine neue Runde Witze. Einer sagte, wisst ihr, was das beste Geschenk ist, das man seiner Ehefrau machen kann? Ein Ticket für die Salamfähre. Erneut brachen alle in kreischendes Gelächter aus. Eine neue Gruppe von Fahrern, die ihre Wagen in der Schlange hatten stehen lassen, stieß zu uns. Einer von ihnen erzählte diesen Witz. Wisst ihr, was in 100 Jahren in den Nachrichten kommen wird? Hassam Hassan nimmt von Präsident Luai Haitham Gamal Mubarak den Afrika-Pokal entgegen. Und dem früheren israelischen Ministerpräsidenten Ariel Sharon geht es endlich besser. Wieder lachten alle. Dann war die Reihe an uns, das Auto vorzufahren. Gerade als wir zum Taxi zurückgehen wollten, hörte ich einen sagen, »Ich kenne einen echt ägyptischen Witz. Im Dschungel sieht ein Affe ein paar Tiger davonrennen. Ein Esel läuft ihnen hinterher. Da fragt der Affe den Esel, warum rennst du denn so? Der Esel antwortet, ich habe gehört, dass man die Tiger verhaften will. Und was kümmert dich das?« fragt ihn der Affe. Darauf der Esel, es würde eine Ewigkeit dauern zu beweisen, dass ich kein Tiger bin. Ich bog mich vor Lachen und dankte dem Fahrer für diese Pause, denn ich hatte schon sehr lange nicht mehr so sehr mit anderen zusammengelacht. Ich beschloss, immer wenn ich Kummer hätte, hierher zu kommen und in das Gelächter der Taxifahrer einzustimmen, lautes, dröhnendes Gelächter, das aus dem Bauch kommt. Aber nicht von Herzen.
Susanne Schander, für mich ist der eben gehörte Ausschnitt auch ein Beispiel für die Erzählkunst Khalid al-Khamisis, weil da beim Lesen oder jetzt auch beim Hören so unmittelbar spürbar wird, was er am Schluss dann zusammenfasst. Es ist ein Lachen, das kurzfristig entlastet, aber es ist nicht ein glückliches Lachen.
Ja, und er spricht auch sehr bildhaft, dass ich gerade dieser letzte Witz mit dem Esel, der den Tiger nachrennt, das wirkt ja sehr absurd. Als Bild stellt man sich das so vor und es hat trotzdem eine ganz grausame Wahrheit, weil das ist ein Bild eigentlich für die Situation, dass irgendein Regimegegner oder jemand, der etwas Kritisches sagt, kann verhaftet werden vom Regime unter dem Vorwand, er sei ein Muslimbruder und wolle das System stürzen. Und dieser Person wäre es dann wirklich schier unmöglich oder es würde sehr lange dauern zu beweisen, dass er kein Muslimbruder ist. Wenn das Regime ihm das nachweisen will, dann hat er keine Chance. Und drum, das ist ein Gelächter aus dem Bauch, aber nicht aus dem Herzen. Also das ist dieses verzweifelte Gelächter, dass die Leute lachen, die kein Recht haben und kein Glück. Die einzige Möglichkeit, eigentlich Dampf abzulassen überhaupt.
Ich denke, die psychischen Versehrungen sind eine weitere Hinterlassenschaft des Regimes, die sich ja auch nicht so schnell beseitigen lässt. Und da wird es, wie zum Beispiel auch nach dem Untergang der DDR, viele Menschen geben, die auf der Strecke bleiben, die über diese Versehrungen nicht hinwegkommen werden. Was denken Sie, wird mit diesen Menschen geschehen, Susanne Schander?
Ja, die werden möglicherweise dann schon noch stärker an den Rand gedrängt, als sie es jetzt schon sind. Weil ich denke, in einer neuen Gesellschaft, die jetzt da aufgebaut wird, in einem neuen System, wenn die jungen Demonstranten jetzt und die recht gut gebildeten da Einfluss haben werden, werden halt gebildete Leute, die gut denken können, die ein Selbstvertrauen haben, die werden dann möglicherweise, hoffen wir jetzt mal, doch relativ schnell auf einen grünen Zweig kommen. Aber Leute, die das nicht mehr schaffen, die könnten dann wirklich an den Rand gedrängt werden.
Lassen Sie uns zusammenfassen, Susanne Schander, was leistet Khalid al-Khamisi mit seinem Buch im Taxi?
Also er zeigt ein wunderbares Bild der ägyptischen Gesellschaft, muss man sagen, denn im Taxi kommen wirklich Leute aus allen Schichten zusammen. Also man sieht die Menschen, die ums tägliche Brot kämpfen, man sieht sie mit der Wut im Bauch, auch mit dem Schalk und mit dem Witz, der Naivität, die sie haben, auch ein Gottvertrauen.
Was für mich das Buch dann aber eben auch ausmacht, ist, den Spiegel mal ein bisschen in Richtung Westen zu halten und auch mal, das ist nur an wenigen Stellen der Fall, ganz explizit, ja, der eigenen Verbitterung und der eigenen Sorge über die generelle Ungerechtigkeit in der Welt Ausdruck zu geben mit der folgenden Textstelle. Das ist eine in sich geschlossene Episode. Wollen wir unser Gespräch ausklingen lassen? Ich danke Ihnen sehr, Susanne Schander.
Wissen Sie, ich habe einen großen Traum, erzählte mir der Fahrer. Einen Traum, für den ich lebe. Ohne einen Traum kann man nicht existieren. Man ist immer schlapp, kommt nicht aus dem Bett, wird depressiv und will sterben. Aber mit einem Traum bleibt man munter und voller Energie, ein loderndes Feuer, das nie ausgeht. In mir wird es immer lodern und ich werde mich ins Zeug legen und 4 Jahre lang Geld sparen. Wissen Sie, was mein Traum ist? In 4 Jahren mit meinem Taxi bis nach Südafrika zu fahren, um die Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen. 4 Jahre lang werde ich sparen, Piaster um Piaster, und dann den afrikanischen Kontinent entdecken. Vom Norden, wo ich jetzt bin, bis zum Süden. Ich werde alle afrikanischen Länder passieren und den Nil entlang fahren, bis zu seiner Quelle, also bis zum Viktoriasee. Unterwegs werde ich im Auto schlafen und im Kofferraum werde ich genug Essen für 2 Monate verstauen, Konserven mit Bohnen und Thunfisch und einen Berg Brot. Ich mag Brot nämlich sehr. Ich werde mir alles anschauen, den Dschungel, die Löwen, die Tiger, die Affen, die Elefanten und die Gazellen. Und ich werde Leute kennenlernen aus dem Sudan und all den anderen Ländern weiter südlich. Ich weiß noch nicht genau, durch welche Länder ich kommen werde. Ich habe mir im Buchladen einen Atlas gekauft und ihn angeschaut, mich aber noch nicht für eine Route entschieden. Wenn ich in Südafrika ankomme, werde ich zum südlichsten Punkt Afrikas fahren, an den Ozean und in der Ferne den Südpol sehen. Natürlich werde ich mir alle Spiele anschauen. Ich habe mir vorgenommen, mich bei der Fußballkonföderation zu melden, die gleich beim Achli-Club in Samalik sitzt, damit die mir ein paar Tickets besorgen. Da wir alle Afrikaner sind, werden die mir dort sicher helfen. Wissen Sie, ich fahre ja sowieso schon den ganzen Tag, also etwa 15 Stunden täglich. Ich bin es gewohnt. Und es wird für mich kein Problem sein, bis nach Südafrika zu fahren. Das ist mein Traum. Und den muss ich mir erfüllen. Ich wollte ihm nicht sagen, dass es keine befestigte Straße zwischen Abu Simbel, dem südlichsten ägyptischen Ort, und dem Sudan gibt. Und auch nicht, dass die Toschka-Straße in den Sudan geschlossen ist und dass es nicht einmal eine durchgehende Eisenbahnlinie zwischen Ägypten und dem Sudan gibt. Oder dass er, selbst wenn er den Sudan erreichen würde, ohne Sondergenehmigung aus Khartoum, die er sowieso nicht bekäme, nicht in den Südsudan fahren dürfte. Oder dass Kairoer Taxis das Land ohnehin nicht verlassen dürfen. Überdies vergaß ich ihm zu sagen, dass unser afrikanischer Kontinent zerstückelt und immer noch vollständig kolonialisiert ist und dass der Einzige, der hier reisen kann, gewiss nicht der Afrikaner, sondern der weiße Herr ist, der auch die Türen Afrikas geschaffen hat, die sich nur für ihn öffnen. Die Zeiten Ali Babas, als ein einfaches Sesam öffne dich genügte, sind längst vorbei.
Florian Hauser mit einem Ausschnitt aus Khalid Al-Khamisis Buch Im Taxi unterwegs in Kairo. Kommentiert und übersetzt aus dem Arabischen von Christina Bergmann, erschienen im Lenus Verlag. Franziska Hirsbrunner hat sich mit der Journalistin Christina Schander unterhalten. Nein, Susanne Schander heißt sie, Verzeihung.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.